Podcast. Ganz herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe, zur zweiten Folge von Die Kinderdolmetscher, der Podcast. Heute mit einer etwas angeschlagenen Claudia Schwarzel-Müller mir gegenüber.
Ja, meine Stimme ist heute nicht die beste. Ich bin noch ein bisschen heiser. Tut mir leid.
Ja, ich glaube, wir kriegen das trotzdem hin, auch wenn du dich nicht so gut fühlst. Eigentlich ist das sogar unser Stichwort, fühlen. Fühlen könnte die Überleitung sein zu unserem heutigen Thema. Kleine Kinder, große Gefühle, das ist unser Thema heute. Lass uns über Gefühle sprechen.
Hurra, Gefühle! Eines der Top-Themen im Umgang mit Kindern und in den Familien, insofern finde ich das sehr schön.
Ja, wann würdest du denn sagen, entwickeln Kinder Gefühle, die über Bedürfnisse hinausgehen? Also über, ich habe Hunger, ich bin müde, ich habe Durst, die darüber hinausgehen?
Also generell ist es ein Prozess, wie sich Gefühle entwickeln. Das dauert tatsächlich einige Zeit lang, aber so die grundlegenden Gefühle sind eigentlich schon innerhalb der ersten 3 bis 6 Monate da. Am Anfang aber nicht. Also der Säugling hat wirklich nur eigentlich 2 Zustände, zufrieden oder unzufrieden. Was anderes gibt's nicht. Und dazwischen pendelt er halt so hin und her. Ich bin zufrieden und jetzt bin ich wieder unzufrieden und dann schlägt das irgendwie sehr schnell um. Und so im Laufe der Monate entwickle ich dann so langsam so Dinge wie Wut, Angst, Traurigkeit und das Spektrum wird im Laufe der Monate dann halt immer größer. Wir haben ja leider so eine gewisse Hierarchie bei Gefühlen. Es gibt Gefühle, die wir alle gerne haben wollen. Und dann gibt es Gefühle, die wir nicht so gerne haben wollen. Und das ist natürlich auch das, was bei einem Kind uns so ein bisschen herausfordert, sag ich mal.
Ja, die wenigsten Leute werden dir schreiben, oh, mein Kind ist so glücklich die ganze Zeit, was kann ich dagegen tun?
Genau, das habe ich auch übrigens bei Erwachsenen noch nie gehört. Mich hat noch nie eine Freundin angerufen und gesagt, oh Claudia, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mein Leben ist ein Fest, es ist einfach alles wunderbar. Oh nein, wie werde ich bloß diese Freude wieder los? Hat mich wirklich noch niemals jemand gefragt, schade. Ja. Ich warte noch auf diesen Anruf.
Wenn Babys Gefühle äußern, dann machen sie das ja, zumindest wenn es negative Gefühle sind, dadurch, dass sie weinen. Und ich würde sagen, das geht uns allen Eltern so. Das ist wie so ein Alarmsignal und irgendwie will man was machen, dass es aufhört oder dass es dem Kind besser geht. Das ist wahrscheinlich ganz normal, das ist aber wahrscheinlich nicht immer nötig, dass man da dagegen angeht, oder?
Also erstmal wäre es gut, wenn man das nicht so sehr als Alarmzeichen deutet. Mhm. Es fühlt sich unendlich dramatisch an. So, das resoniert ja in meinem Körper und ich habe wirklich das Gefühl, hier ist Großalarm, ich muss jetzt unbedingt etwas tun. Aber es geht darum, das zu begleiten. Mhm. Das ist wirklich ein bewusst gewähltes Wort, weil begleiten nicht wegmachen, stoppen, in den Griff kriegen bedeutet, sondern begleiten. Und das macht man eigentlich intuitiv. Also am Anfang sind Gefühle aufgeteilt auf 2 Personen. Und das ist der Plan. So soll das sein. Das heißt, das Kind kann Gefühle nur ausdrücken und weint oder macht, was auch immer es machen kann. Und der Erwachsene fängt sofort an, das zu regulieren. Das ist der Plan, ja? Das Kind drückt aus, Erwachsener reguliert. Und das macht man ganz intuitiv, indem man halt zum Kind geht, vielleicht ein bisschen wiegt und ansonsten Töne macht. Man macht ja so, oh, ja, das ist, oh, also der Gefühlslage entsprechende Töne. Und das reicht eigentlich komplett aus. Nur als Erwachsener hat man das Gefühl, ich muss noch mehr machen, das reicht doch nicht. Ich muss dieses Gefühl irgendwie, ja, in den Griff bekommen. Das ist so ein Druck, ja, der dann entsteht. Man versucht gegenzuarbeiten und eigentlich ist das nur ein Gefühl, was ich ausdrücken will.
Wenn Kinder ihre Gefühle dann ausdrücken, dann ist es trotzdem anders als bei uns Erwachsenen, oder?
Mhm. Also ich brauche dann, wenn ich das dann ausdrücken kann, sowas wie Freude, Traurigkeit oder Wut, dann ist es so, dass der ganze Körper davon überflutet wird. Bei dir ist es schon so, dass du so einen gewissen, im Idealfall kannst du so ein bisschen Abstand zu deinen Gefühlen haben. Das kann ein kleines Kind gar nicht, sondern das kommt und das Wo überrollt dich komplett. Und dann stehst du damit da und weißt also wenn du ganz klein bist, ein Jahr oder so, dann weißt du halt weder, was das ist, noch du weißt du, was du irgendwie damit tun kannst, sondern es kommt so hoch und ist überall da. Und dann kannst du nichts anderes machen, als da stehen und schreien, weil du überhaupt nicht weißt, was ist das, wie reguliere ich das, was mache ich denn jetzt damit?
Mhm.
Und das finde ich nochmal wichtig zu wissen, dass es halt keinen Abstand zu den Gefühlen gibt und es gibt auch keine Instanz im Kopf, also hier so im präfrontalen Kortex haben wir so eine Instanz, die dir sagt, ey Mensch, ich bin zwar genervt, aber mich jetzt hier im Supermarkt auf den Boden zu werfen, geht ja so gar nicht.
Ja.
Also Jana, jetzt mal ehrlich, das wäre jetzt irgendwie nicht so, das wäre nicht so toll.
Vielleicht würde es mir manchmal besser gehen, wenn ich das einfach rauslassen würde.
Genau, wer Jana im Supermarkt besuchen möchte,
Gut, und das Thema ist, ich kann mir ja auch, wenn ich die Schokolade haben möchte, kann ich sie mir ja auch kaufen. Meine Frustration beim Einkaufen hält sich ja auch in Grenzen, ne?
Trotzdem, du kannst mal ganz gut beobachten an der Kasse, in der Schlange, wenn du es eilig hast und die Situation eben nicht mehr sagen kannst, ich kaufe mir jetzt die Schokolade, sondern du stehst da wie festgenagelt, dann steigt auch bei einigen Leuten so ein Frust hoch.
Mhm.
Also, aber eben auch dann schmeißt man sich nicht, also in den meisten Fällen nicht auf den Boden und schreit.
Mhm.
Weil man halt hier vorne im Frontalhirn so sagt sich, nee, das ist nicht so, das sollte ich jetzt nicht bringen. Und das ist noch nicht entwickelt beim Kleinkind. Mhm. Es ist einfach nicht da. Keine Instanz, die sagt, das geht jetzt hier nicht. Und darum macht man dann das, was man als Erwachsener sich verkneift.
Erklärt das auch, ich habe manchmal, ich weiß, darüber sollte man keine Witze machen, aber ich habe manchmal zu meinem Mann gesagt, jetzt ist unser Kleiner, der ist wieder manisch-depressiv, weil es ging so von himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt und zwar in einer Sekunde.
Oh, danke, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Es ist wirklich innerhalb von einer Sekunde und das Wichtige ist, wenn ich ein Kleinkind bin, kann ich nur ein Gefühl zur Zeit haben.
Mhm.
Ganz wichtig. Ich sage als Merksatz immer so, das Kind ist klein, da passt nur eine Sache rein. Ein Gedanke, ein Gefühl. Wenn das nächste kommt, muss das alte weg, sonst ist nicht genug Platz da.
Mhm.
Das ist nicht jetzt sehr es ist schon klar, es ist ein Bild. Aber ich finde, es drückt es sehr schön aus. Es schwappt wirklich um. Es gibt ein Gefühl und das ist wie bei uns, also so diese Ambivalenz gibt es einfach noch nicht.
Mhm.
Sondern ich habe eine Sache und das klappt um in eine andere.
Das heißt, ein bisschen sauer oder ein bisschen wütend oder sowas, das kennen die nicht, sondern das fühlt sich dann egal, da gibt's auch keine Abstufung.
Genau.
Okay.
Also es ist unterschiedlich, wie so ein Kleinkind das erlebt, das stimmt, aber es gibt noch keine Abstufung. Das dauert, bis ich so zwischen 5 und 7 Jahre alt bin, erst dann, guck mal, 5 bis 7, das ist echt lange, bis ich mehrere Gefühle gleichzeitig haben kann. Das heißt, bis ich dann so merken kann, ich bin schon sauer auf Hans-Hugo, Egon, Theo, aber das ist ja auch mein Freund, vielleicht sollte ich mal überlegen, ob ich, also bevor ich so abwägen kann oder einfach gucken kann, ich bin sauer auf den, mag den aber auch.
Mhm.
Vorher gibt es das nicht. Es gibt nur Vollpower in eine Richtung.
Habe ich denn als Eltern, haben wir denn einen Einfluss darauf, wie intensiv mein Kind dieses Gefühl fühlt oder wie krass es das äußert?
Ich würde jetzt sehr gerne ja sagen, aber also was man total beeinflussen kann, ist die Häufigkeit. Also wie häufig das auftritt, das kannst du beeinflussen durch kluges Handeln im Alltag. Aber die Intensität nicht so sehr, wie man denkt. Das kannst du auch sehen in deiner Umgebung. Also bei den Erwachsenen, die du wahrscheinlich so kennst, gibt es Unterschiede. Also einige erleben Gefühle sehr viel intensiver und andere nicht so intensiv. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja, klar.
Genau, ja. Das ist so.
Ja.
Also okay. Es ist von Persönlichkeit zu Persönlichkeit und das zeigt sich halt schon sehr früh. Es ist einfach unterschiedlich, wie intensiv man Gefühle erlebt. Da kann man nicht so viel dran machen, wie man gerne hätte.
Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht.
Ja, genau.
Irgendwie, oder? Also
finde ich auch.
Die schlechte ist, man muss es akzeptieren. Die gute ist, ich kann nichts dafür als Mama, wie ganz mein wichtig. Kind.
Ganz wichtig, ja, es ist nicht deine Schuld, das wäre vielleicht ganz gut. Nein, es ist nicht deine Schuld, wenn du ein emotionales Kind hast, dann hast du ein emotionales Kind. Mhm. Und dann kann man halt gucken, wie man den Alltag so gestaltet, dass das nicht so häufig vorkommt, aber ansonsten, tja.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Eltern wahrscheinlich aus der besten Motivation heraus, nämlich aus Liebe, versuchen, ganz viel Frustration von unseren Kindern fernzuhalten, denen das Leben leichter zu machen. Kann man so pauschal nicht sagen, wahrscheinlich, aber ist das gut? Ist das schlecht? Wie siehst du das?
Gut, dass du schon sagst, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Also es ist weder gut noch schlecht. Sowieso sind die Dinge nicht gut oder schlecht, sondern so wie das Leben eben ist. So. Manchmal kann man sich nach seinen Werten und seinen Plänen verhalten mit Kind, sehr oft aber nicht. Ne, das stellst du wahrscheinlich im Alltag fest, dass du sagst, ich werde das so und so machen und dann kommt irgendeine Situation und du machst es völlig anders und fragst dich, hä, wie ist denn das jetzt wieder passiert? Aber das passiert einfach mit Kind. Das ist nicht, also man kann das nicht besonders gut planen. Und zum Thema Frust, es wäre sehr schön, wenn das Kind in aller Ruhe Frust ausprobieren könnte. Denn sowas wie Frustrationstoleranz ist echt schwer zu entwickeln. Das dauert mehrere Jahre, bis ich es schaffe. Okay, jetzt kommt dieser Frustmoment. Oh, Panik, was mache ich denn jetzt damit? So fühlt sich das Gefühl an. Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun? Wie kann ich damit konstruktiv umgehen? Und dafür muss ich das sehr oft üben. Mhm. Es ist eigentlich ganz gut, dass das Leben sehr viele Frustmomente zur Verfügung stellt und ich immer wieder üben kann, okay, jetzt habe ich schon wieder, keine Ahnung, ich kam nicht in den Schuh rein. Oh nein, was jetzt? Oder ich kriege die Pfanne nicht hoch, die ist zu schwer. Oder was auch immer. Mir passieren ja als Kleinkind sehr viele Dinge, die einfach noch nicht klappen. Ja. Und das ist ganz gut, dann zu gucken, was mache ich mit diesem Gefühl? Ich müsste es möglichst oft üben, leider.
Ich habe gemerkt, wenn wir zum Beispiel im Wohnzimmer sitzen und mein Kind versucht, den dritten Baustein zu einem Turm zu machen. Und ich sehe, wie er den dritten da drauf macht und ich weiß, der ist zu schief, der vierte wird runterfallen. Dann sitze ich da und korrigiere das.
Sehr, so. Ja?
Ja, ich sag gerne.
Sehr edle Selbsterkenntnis. Wunderbar, dass du das so wahrnimmst. Großartig, weil das hat man, ne, die Tendenz. Und das passiert ja aus Liebe heraus, dass ich denke, oh, ich muss ihm das richtig beibringen. Wunderbar. Mhm. Das Dumme ist nur, dass dein Kind es halt wirklich selber lernen muss. Wie geht das mit der Schwerkraft? Wenn ich den schief draufsetze, fällt er runter. Ist das immer so? Was kann ich tun, um das zu verhindern? Wie weit muss ich den schieben? Das sind alles hochphysikalische Experimente. Dein Kind ist ein großartiger Forscher in dieser Zeit. Und ich muss es leider selber ausprobieren. Wie soll ich das mit der Schwerkraft hinkriegen, wenn ich es nicht ausprobieren kann? Leider hunderte Male. Und dann fällt er halt um. Und dann geht er wieder kaputt. Und nochmal und nochmal. Und dann lerne ich. Und mein Gehirn ist die ganze Zeit, eigentlich wäre es gut für Eltern, wenn das Kind in der Zeit an so ein EEG angeschlossen wäre. Ja. Und man gucken könnte, was jetzt alles aufleuchtet im Gehirn, während ich diesen Turm baue. Dann würde man es nicht machen.
Ja, stimmt. Stimmt. Und dann hätte man, ja doch, das ist eine ganz...
Das ist kein Vorschlag.
Gut, dass du das sagst. Nein, in der heutigen Zeit rennen sonst jetzt die Ersten los oder fangen an zu googeln. EEG-Gerät für mein Kind. Portabel.
Genau, im Wohnzimmer aufbaubar. Nein, das ist kein Vorschlag, aber wir können uns das mal bewusst machen. So lernt das Kind.
Okay.
Alles, was du beizubringen versuchst, weniger ist wirklich mehr. Dein Kind lernt mehr, wenn du weniger machst.
Anderes Beispiel, Schuhe ausziehen. Socken, Schuhe ausziehen ist bei uns, irgendwie schafft er, wahrscheinlich sind wir schuld und die Socken sind zu eng. So.
Auf jeden Fall bist du schuld, ganz klar.
Wenn er zieht daran und zieht und dann merke ich richtig, wie der wütend wird und dann lasse ich ihn das nie zu Ende machen. Meinst du, es wäre gut, ich sollte es mal probieren? oder?
Ist das beim Socken ausziehen oder? Genau, müssten wir einmal gucken. Du kannst einmal genau gucken, woran scheitert er denn? Meistens ist es sowas wie die Hacke.
Ja.
Ne, die ist zu doll und dann kannst du halt gucken, kannst du das schrittweise beibringen? Was brauche ich denn, um eine Socke auszuziehen? Dazu muss ich mich ziemlich weit runterbeugen, dann muss ich eine komische Haltung einnehmen und dann muss ich dann aus dieser Haltung heraus noch Kraft haben, um das. Und ich darf eben auch nicht die Hacke auf den Boden machen und dann ziehen. Dann funktioniert das wieder nicht. Und das muss ich wieder alles endlos lange ausprobieren. Und es wäre gut, wenn es nicht klappt, wenn du das in kleine Stücke unterteilst. Also vielleicht erstmal nur, du machst die Hacke noch selber und dann lässt du nur den Rest ziehen. Aber was richtig, richtig gut wäre, wenn er immer den Abschluss selber machen könnte. Also das letzte Stück macht das Kind immer selber. Dann hat es das Gefühl, was geschafft zu haben. Okay. Das wäre wirklich gut. Das ist eine spannende Situation. Beschreib das nochmal. Macht er dann die Hacke auf dem Boden oder wie sieht das aus?
Ja, also er sitzt meistens, ja. Er sitzt und zieht dann an der Socke einfach nur vorne, da wo die Zehen sind. Und ich habe das Gefühl, je wütender er wird, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass man ja auch dann mit dem Fuß auf den Boden stampft, wenn man wütend ist, aber desto häufiger drückt er eigentlich seinen Fuß in den Boden und macht nicht genau das Gegenteil, nämlich den davon zu lösen.
Ah, okay. Ja. Dann wäre es also super, wenn du ihm das nochmal genau zeigst, natürlich. Aber in dem Fall kannst du dann wirklich einfach erstmal mit den Zehen anfangen oder ihm beibringen, wie man den Daumen hinten in die Socke reinhakt und das über die Hacke rüberkriegt. Das ist aber das Schwierigste. Das kann sein, dass das am längsten dauert. Also wenn man Socken anziehen übt, dann macht man erstmal nur das Hochziehen. Weißt du, du ziehst die Socke so über die Hacke drüber und das Kind zieht nur hoch. Und dann irgendwann muss man gucken, hat das Kind genug Kraft, um den Eingang auseinanderzuhalten. Ich kenne Leute, die stellen fest, dass das Kind diese Kraft, um dies auseinanderzuhalten, noch nicht hat. Und die üben das dann mit einem Haargummi. Das heißt, die lassen das Kind dann so ein Haargummi auseinanderziehen. Ist aber sehr pädagogisch, so genau muss man das gar nicht machen. Es reicht eigentlich, wenn man das vormacht und dann guckt, woran scheitert das Kind. Und dann sozusagen erstmal den Zwischenschritt nochmal üben lässt. Aber irgendwann gerne den ganzen Schritt.
Ja, das ist dann die Geduld im Alltag, ne? Dieses mal eben schnell selbst machen. Aber klar, irgendwann muss er es lernen. Und wie spannend, dass wir uns über sowas wie Socken ausziehen bei einem Kind, dass es da einzelne Schritte gibt, die man beachten sollte, damit es dann einfach besser funktioniert. Ja,
in meinen Online-Kursen teile ich das wirklich so per Video in ganz kleine Stücke ein. Was braucht dein Kind, um das selbstständig zu können? Und das ist wirklich interessant, wie viel Zwischenschritte es gibt und wie viel glücklicher vor allen Dingen dein Kind ist, wenn es das selber machen kann. Denn es geht um Selbstständigkeit. Das ist das, was dein Kind möchte. Und dieses ich mache es schnell, führt zu mehr Frust beim Kind. Das ist das Gemeine daran. Man denkt, man ist so wahnsinnig lieb, ist man ja auch dem Kind gegenüber. Aber für das Kind entsteht dann eigentlich noch mehr Frust, weil es das so gerne selbstständig machen möchte.
Selbst und ständig.
Selbst und ständig, genau. Okay. Und wenn es das einmal kann, musst du es nie wieder für das Kind machen.
Wenn wir dann so eine Frustsituation haben, würdest du sagen, aus deinen Beobachtungen heraus, dass wir Eltern das vielleicht wieder ein bisschen lernen müssen, das auszuhalten?
Das wäre jetzt sehr leicht zu sagen, ja, gerne. Aber das ist ja wirklich sehr schwer. Denn das Dumme ist, dass einem die eigenen Gefühle da so in die Quere kommen. Das ist ja das Hauptproblem. Ich stehe da mit meinen eigenen Gefühlen und die sind manchmal, ne, ich bin gestresst, hab Druck von allen Seiten, werde selber sauer oder ungeduldig, was auch immer. Insofern ist mir das ein bisschen zu leicht gesagt. Ja, mach doch. Aber es wäre schön, wenn man sich wieder daran erinnern kann, aha, ich hatte selber wahrscheinlich als Kind nicht so eine Gefühlsbegleitung wie die Kinder, wie viele Kinder heutzutage haben. Heute geben sich Eltern ja großartige Mühe, da wirklich Gefühle zu begleiten. Das ist wunderbar. Aber man selber hatte das in den meisten Fällen nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir war.
Ja.
Welche Generation war eher noch?
Ich war so in der Schwebe. Mhm. Meine Mutter ist auch Pädagogin.
Ah.
Und ich würde sagen, die Dinge, die ich erinnere, die hat wahnsinnig viel richtig gemacht, auch wenn Geduld nicht ihre Stärke war. Das erinnere ich auch noch gut.
Grüße an Mama. Ja.
Liebe Grüße. Und auf der anderen Seite hatte ich, ich nenne sie meine dritte Oma. Sie war so ein bisschen eigentlich eine Kinderfrau, die aber nicht permanent bei uns war, also nicht eine Nanny. Deswegen, ja, eine dritte Oma beschreibt es ganz gut, aber ich hatte viel Kontakt zu ihr. Und die hat mal einen ganzen Tag lang nicht mit mir gesprochen. Und ich weiß noch, ich war damals im Kindergarten. Die hat einen ganzen Tag lang nicht mit mir gesprochen, weil ich ihr morgens nicht guten Morgen gesagt habe, als sie reinkam. So, und das ist bis heute eine sehr liebevolle Frau. Aber ja, da gab es auch Situationen, wo ich sagen würde, das würde ich mit meinem eigenen Kind heute anders machen. Vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, weil ich es besser weiß. Mhm. Also
genau, du weißt es besser.
Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, vielen in der Generation gar nicht so bewusst, dass viel in der Erziehung damals auch noch auf die Nazi-Zeit zurückging. Ja,
ja, genau.
Dass es da diesen ominösen Erziehungsratgeber gab.
Johanna Hara, meinst du?
Ja, genau. Ja. Genau, genau. Da war ja jetzt Liebe nicht, hatte jetzt nicht den obersten Stellenwert.
Das stimmt. Genau, naja, Liebe anders ausgedrückt, sagen wir mal. Und es ging am Anfang halt auch noch viel um Hygiene. Mhm. Wenn du gerade irgendwie entdeckt hast, dass es sowas gibt wie Krankheiten, die man vermeiden kann, indem man Hygiene ausübt, dann ist das vielleicht, das ist jetzt gar nicht wissenschaftlich, das ist nur eine Fantasie, dass ich denke, ach Mann, vielleicht liegt dann da erstmal der Schwerpunkt drauf. Mhm. Aha, es muss alles hübsch ordentlich sein. Und immer extrem sauber.
Ja. So,
vielleicht ist das dann der Ausdruck von Liebe.
Ja, oder ich glaube, dass Mütter es damals auch schwerer hatten.
Gott, ja. Mhm.
Also, wenn ich mir vorstelle, wie viele waren alleine, weil der Mann nicht da war, im Krieg war. Ich glaube, da ist man ja auch selbst mit so vielen Dingen beschäftigt, dass man vielleicht das auch gar nicht auffangen kann, wie ein Kind gerade fühlt, nur weil es eigentlich nicht seinen Schuh anziehen will.
Mhm.
So. Also ich habe da sehr viel Verständnis für. Ich glaube,
das finde ich ganz toll. Also aus heutiger Sicht sind die Erziehungsmethoden dieser Zeit grauenvoll.
Ja.
Das ist wirklich schlimm.
Ja.
Das ist ganz klar, ne?
Ja.
Aber wir versuchen hier gerade so ein bisschen Verständnis auch dafür zu finden, dass
man... Ja, aber ich glaube nicht, dass es von sich aus, dass jede Mutter damals schlecht war, so, ne? Aber ich glaube, dass die Umstände einfach heutzutage glücklicherweise andere sind, sodass wir uns das leisten können, zumindest die meisten, sich um Erziehung und Gefühle und begleiten Gedanken machen zu können.
Und wir wissen auch einfach mehr.
Ja.
Also früher dachte man wirklich, ich muss dem Kind, und das geht ja schon im Mittelalter ging das los, dass man dem Kind irgendwas austreiben muss, den Teufel austreiben.
Ach ja.
Tyrannen, das Kind wird zu einem Tyrann und das hört man heute ja noch.
Ja.
Man wird zu
einem... Habe ich vor kurzem erst gelesen.
Genau.
Tyrannenkinder.
Genau.
Stand irgendwo in der Welt oder sowas. Sorry, ja.
Ja, genau. Weiter. Ja, ja. Das, und das ist immer noch in den Köpfen ganz doll da.
Mhm.
Tyrannenkinder und das Gefühl, es gab auch einen Psychiater namens Michael Winterhoff, also den gibt es noch, aber steht inzwischen vor Gericht.
Er ist nicht mehr so populär.
Nein, er steht inzwischen vor Gericht für seine Methoden. Aber der hat Bücher geschrieben, die einen riesengroßen Anklang gefunden haben, warum unsere Kinder zu Tyrannen werden. Es ist immer noch in den Köpfen von Leuten drin, dass man Angst hat, wenn ich schlimmes Verhalten nicht verhindere, dann kann mein Kind sich nicht gut entwickeln. Das ist immer noch sehr vorhanden in den Köpfen.
Ja. Und dann ist vielleicht Social Media und die ganzen Einflüsse, die wir heutzutage bekommen, irgendwie doch was Gutes.
Ich finde das auch. Also es übt sehr viel Druck aus. Es ist nicht in jedem Punkt gut.
Ja.
aber man kriegt einfach neue Ideen, die man vielleicht in seinem Umfeld nicht so sieht. Mhm. Und dann kann man einfach versuchen, sich ein bisschen mehr daran zu orientieren. Mhm. Das finde ich natürlich ganz schön. Die Möglichkeit hatte man früher nicht. Ohne Internet. Dann hattest du eben deinen Kinderarzt, vielleicht noch ein paar Fachleute und deine Umgebung, die Nachbarn, Familie. Punkt. Mhm. Das war's.
Jetzt sind wir ehrlicherweise ganz schön abgeschweift. Ich find's aber nicht schlimm. Ich find's nämlich spannend, weil, naja, alte Erziehungsmethoden und wie wir erzogen worden sind, hat bei den meisten von uns ja dann doch tief in uns drin viel damit zu tun, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und wenn wir jetzt eh schon über unsere Gefühle als Mama oder Papa reden, dann lass uns doch da kurz weitermachen. Nämlich umgekehrt, kann denn mein Kleinkind meine Gefühle lesen?
Ja, da kann man sich gleich abschminken, dem Kleinkind irgendetwas vorzumachen. Wenn du das Gefühl hast, du tust mal so, als ob es dir jetzt gerade gut geht, kannst du das eigentlich vergessen. Mhm. Dein Kind lernt von Anfang an, sobald es anfängt, dich anzuschauen, lernt es, Gesichter zu lesen. Da ist es auch so wichtig, dass man das Kind ganz oft anschaut und in Interaktion geht, also anlächeln, Spielchen machen und sowas, das hat wirklich sehr viel Sinn, dass man das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man das Handy sehr oft zwischen sich und dem Kind hat, dann hat das Kind immer so einen neutralen Gesichtsausdruck. Insofern wäre es wirklich gut, wenn man danach wieder direkt in Interaktion geht und das Kind einfach lernt, aha, so sieht ein Gesicht aus, wenn es fröhlich ist, so sieht es aus, wenn es genervt ist, so sieht es aus, wenn es traurig ist. Mhm. Und das kann es schon relativ früh lernen. Also mit einem Jahr ist es Profi für deine Gefühle.
Unser heutiger Werbepartner ist MyStoppy. MyStoppy ist eine ferngesteuerte Bremse für Laufräder. Wir haben in der letzten Folge ja über den Straßenverkehr und über das Sehvermögen von Kindern gesprochen, das sich erst über 6 Jahre voll entwickelt. Das mit dem noch nicht so gut sehen ist aber nicht der einzige Grund, warum es Sinn macht, die Sicherheit eures Kindes auf dem Laufrad im wahrsten Sinne des Wortes in der Hand zu haben.
Es dauert nämlich auch sehr lange, bis Kinder Geschwindigkeiten und Entfernungen richtig einschätzen können. Und ich glaube, das kennt jeder. Wenn die Kleinen erstmal in Fahrt sind, dann sind sie so darauf fokussiert, dass auch das wohlerzogenste Kind auf einen Stopp von Mama oder Papa einfach nicht mehr reagiert. Sie überhören das dann teilweise einfach. Mit MyStoppy steht ihr dann nicht hilflos da oder müsst panisch losrennen, sondern ihr könnt einfach auf die Fernbedienung drücken und euer Kleinkind wird sicher ausgebremst und kommt behutsam zum Stehen.
Der Bremsassistent funktioniert zuverlässig bis zu einer Reichweite von 100 Metern. Also echt ganz schön weit. Und das bei einer Akkulaufzeit von bis zu 6500 Auslösungen. Der Bremsassistent wird in Deutschland produziert, ist mit wenigen Handgriffen und schnell am Laufrad befestigt und hat sogar für noch mehr Sicherheit ein integriertes Rücklicht. Wenn ihr, so wie Claudia und ich, wenn ihr denkt, geile Erfindung, besser geht's nicht, dann haben wir jetzt noch richtig gute Nachrichten. Wir haben nämlich einen Gutscheincode für euch. Mit dem Code KIDO5 bekommt ihr 5 € Rabatt. Außerdem haben wir noch ein Gewinnspiel auf unserer Instagram-Seite, auf unserer neuen Instagram-Seite. diekinderdolmetscher.podcast. Da verlosen wir eine MyStoppy-Bremse. Alle Infos dazu und zu MyStoppy findet ihr in den Shownotes.
Fertig mit Werbung.
Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich selbst unentschlossen bin, was wir jetzt so als nächstes machen, spielen wir jetzt erst noch eine Runde oder gehen wir einkaufen? Und dann habe ich mich dafür entschieden, wir gehen jetzt einkaufen und denke dann, na, eigentlich mit Blick auf die Uhr spielen wäre jetzt vielleicht doch schlauer, dann zieht der nicht mit.
Und das ist das Problem, dass das Kind, das geht noch nicht über Sprache, es funktioniert noch nicht über Sprache, sondern eben über deine Körpersprache. Mhm. Das heißt, wenn es merkt, ups, da ist so ein bisschen indifferentes Verhalten, reagiert es genau darauf und ist so, Das ist leider auch das Problem, wenn du irgendetwas ansagst und so einen kleinen Zweifel in dieser Stimme hast.
Oh ja. Ja, weil, ja.
Also das Paradebeispiel ist, wollen wir jetzt Zähne putzen?
Mhm.
Dann ist klar, nein, danke. Da höre ich schon in der Stimme, dass da einfach Spielraum für mich ist. Das ist keine Ansage, sondern irgendwas anderes.
Das haben wir auch hart lernen müssen. Also ich hoffe, mein Mann verzeiht es mir, weil mein Mann kriegt es auch hin, also nicht mehr zu sagen, wollen wir jetzt Schuhe anziehen, sondern er sagt aber stattdessen jetzt, wir ziehen jetzt Schuhe an. Okay. So. Ich mache das auch. Oft.
Das ist super normal. Das machen fast alle. Man möchte ja so ein bisschen das Einverständnis des
Eine
Kindes
gute
mit
Stimmung.
Einholen. Genau.
Wir machen das zusammen.
Genau.
Oder?
Yeah. Okay. Das Dumme ist nur, dass das Kind darauf angewiesen ist, dass da jemand ist, der wirklich leitet. Das ist, dann macht man es sich unnötig ein bisschen schwer, aber es ist sehr, sehr schwer rauszukriegen. Fast alle sagen okay hinten. Okay ist das, also nur um deinen Mann zu entlasten. Das ist nicht nur dein Mann,
ja,
sondern sehr viele Leute machen das. Ganz normal.
Ja, Fragen stellen, wenn es eigentlich keine Fragen sind, ist nie eine gute Idee, ne?
Genau.
Ne?
Ja, ne? Ja, okay. Also das ist schön, so unter uns Erwachsenen.
Mhm.
Wollen wir ja immer so Compliance und Einverständnis haben, aber wir haben schon halt ein gewisses Maß an Leitung. Wir können uns selbst leiten.
Ja.
Und das kann das Kind halt noch nicht. Es braucht wirklich deine Leitung. Und das drückt sich mehr in so einer Haltung aus. Schau mal, Schatz, ich bin diejenige, die hier weiß, wo es längs geht. Ich sag, was jetzt passiert. Punkt.
Ja.
Und das muss eben nicht grob sein, aber eindeutig.
Mhm.
Weil dein Kind, wie gesagt, liest dich und denkt sich, ich hatte mal bei meinen eigenen Kindern, die haben irgendwann das Verfahren dann völlig abgekürzt. Also sie kamen, wir waren irgendwo eingeladen und dann kamen sie ja immer, kommt ja dieser Punkt, wo sie dann zu einem gelaufen kommen und dann sagen, Mama, können wir noch bleiben? Und wenn ich dann sage, nee, auf keinen Fall, wir sind schon viel zu spät, wir müssen sofort los, holt bitte eure Sachen, dann passiert das auch. Aber wenn nur ein Hauch von, warte, noch bleiben, dann gucke ich auf die Uhr, dann denke ich kurz, dann war's das.
Ja.
Und die haben das Verfahren wirklich abgekürzt, weil sie kamen an und sagten, können wir noch bleiben? Und ich so, ja, okay, danke Mama. Und weg liefen sie. Und ich war so, warte mal, habe ich jetzt Ja gesagt? Auf welche Weise hatte ich denn jetzt Ja gesagt?
Irgendwas
aber ich hatte schon
Ja. Hatte Ja gesagt.
Ich hatte eindeutig gesagt, hier ist Verhandlungsspielraum, das war das. Okay.
Mhm.
Insofern ist das unheimlich wichtig, wie ist deine Ausstrahlung, deine innere Haltung.
Mhm.
Und das drückt sich durch deine Stimme halt aus.
Mhm. Du hast gerade gesagt, man muss dabei ja nicht grob werden, logischerweise. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was ja aber den besten Eltern passiert, ist, dass man mal so genervt ist, dass man laut wird. Und ich finde das manchmal ganz schlimm, wenn ich verzweifelte Kommentare auf Instagram lese oder in irgendwelchen Mami-Communities von Müttern oder von Eltern, die schreiben, oh Gott, heute ist es passiert, ich war so genervt, ich habe mein Kind angemotzt. Und das tut mir dann so leid, die sind manchmal so voller Schuldgefühle. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir uns über unser Kind nicht aufregen dürften, dann hätte die Natur da was eingerichtet, dass mit der Geburt quasi keinerlei schlechtes Gefühl möglich ist gegenüber unserem Kind. Oder?
Ja.
Okay.
Mir tut das auch immer total leid, dass man sich damit so einen Stress macht. Und es ist auch leider auch Mütter untereinander. Es ist furchtbar, was für einen Druck man auf sich selber ausübt, dass man nicht laut werden darf.
Mhm.
Ich weiß nicht genau, wo das herkommt, weil ich kenne in 20 Jahren, wie ich schon gesagt habe, hunderte von Familien, nicht eine Familie, in der das nie vorkommt. Ich kenne niemanden. Ich weiß also nicht, wie kann man sich unter so einen Druck setzen, der einfach komplett unrealistisch ist. Also vielleicht, wenn ich super entspannt mit 15 Hilfspersonen und ohne nebenbei noch arbeiten und andere Tätigkeiten zu haben, dann ein Kind erziehe, vielleicht geht das dann. Aber in unserem Alltag, den wir so haben, wie soll das denn gehen? Wir haben so viel Stress. bitte verlang das nicht von dir. Es ist einfach unmöglich. Es geht nicht. Punkt. Also lass uns doch den ganzen Stress einfach weglassen.
Die Frage, wenn das in solchen Communities ist, wo sich Eltern dann Mütter, Väter hilfesuchend an die Community wenden, die Frage ist immer, habe ich meinem Kind damit jetzt nachhaltig geschadet?
Genau. Und das finde ich auch sehr schön, wenn man sich da den Stress mal rausnimmt. Es gibt, das ist bei uns ganz wichtig, es gibt keine Wenn-Dann-Bedingungen in der Erziehung. Das finde ich nochmal sehr wichtig, dass man leider, wenn du das und das machst, dann wird das und das entstehen. Das gibt es nicht bei Menschen. Das sagen aber ganz viele Leute und vor allen Dingen auch viele Experten. Wenn du das, dann entsteht das. So funktionieren Menschen aber nicht. Mhm. Es gibt so viele verschiedene Einflüsse und du bist eben nur einer davon. Mhm. Und dein Kind lernt dann einfach, ups, das war jetzt hier wohl ein zu weit. Hier ist eine eindeutige Grenze. Oh je, alles klar. Und für dich könntest du das als Zeichen nehmen, oh je, ich bin offensichtlich total überlastet und mehr nicht. Das ist sozusagen dein Zeichen für, wow, ich muss irgendwo den Druck rausnehmen. Vielleicht kann ich mir doch mehr Unterstützung suchen, als ich das gerade habe. Ich kann irgendwas weglassen, outsourcen. Fang an, wirklich nachzudenken, wo du die Entlastung schaffen kannst. Mhm. Aber mehr nicht. Diese ganzen Schuldgefühle kannst du bitte einfach weglassen.
Das heißt, so Reibungspunkte zwischen Eltern und Kindern sind einfach völlig normal.
Völlig, völlig normal zwischen allen Menschen. Es gibt doch niemanden, der, also in jeder Beziehung gibt es doch Reibungspunkte. Und wenn es alles immer super, ich hatte neulich ein Paar, das mir erzählte, sie haben sich noch nie gestritten. Und es läuft alles immer super glatt und smooth. Und dann fängt man doch eher an, misstrauisch zu werden, oder? Und denkt, warte mal, wie, also, ist es eine Fernbeziehung oder? Entschuldigung, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also
seid ihr 48 Stunden zusammen?
Genau. Oder das ist die
wann
andere Möglichkeit.
Habt ihr euch kennengelernt?
Genau, so ist es in jeder Beziehung. Mhm. Ne? Manchmal regst du dich auf, manchmal regt das Kind sich auf und dann ist das normal. Ich muss doch auch lernen, wie ich Konflikte löse und wie ich damit umgehe, dass man Emotionen hat. Und dann hat Mama mal Emotionen. Und die Kür ist natürlich, wenn man wirklich merkt, man hat sich unangemessen verhalten, das danach zu sagen. Mhm. Das ist natürlich toll. Mhm. Dann ist das so ein fantastischer Lerneffekt. Wow, Menschen verhalten sich unangemessen. Menschen machen Fehler. Da passiert auch mal was nicht so toll läuft. Und dann entschuldigt man sich und es geht weiter. Punkt. Punkt. Es wäre so schön, wenn man da einen Punkt machen könnte und nicht noch abends im Bett liegt und sagt, oh, wie konnte ich nur, jetzt habe ich schon wieder dieser Kreisel, den könnte man echt weglassen.
Ja, cool. Ich finde, das nimmt viel Druck raus, was du da gerade sagst.
Schön. Wäre schön.
Ja. Und mit diesen, wie ich finde, sehr schönen Worten und vielleicht auch einem guten Vorsatz, den wir alle mitnehmen können, lassen wir diese Folge enden, wobei wir ehrlich gesagt nur unterbrechen. Es geht nämlich in Folge 3 einfach weiter mit genau diesem Thema. Kleine Kinder, große Gefühle. Wir sagen für heute vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Die Kinderdolmetscher, der Podcast, gibt es ab jetzt alle 2 Wochen, immer sonntags, überall da, wo es Podcasts gibt.